Mehr Wissen. Donau 3 FM Podcasts.
Ich sitze hier an der Hochschule Neu-Ulm mit Christopher David. Christopher, du kümmerst dich um ein Thema, was unseren Hörern wahrscheinlich gar nicht so bekannt ist. Luxmaxing heißt das. Wer jetzt Englisch versteht, der kann sich schon mal ein bisschen was darunter vorstellen, aber erklär uns mal doch den Begriff. Was bedeutet Luxmaxing?
Ja, hallo, guten Tag. Luxmaxing beschreibt in der Regel extreme körperliche Selbstoptimierung. In der Szene kann man so ein bisschen unterscheiden zwischen sogenannten Hardmaxing und sogenannten Softmaxing. Praktiken, es steckt da auch schon so ein bisschen in den jeweiligen Terms. Hardmaxing beschreibt zum Beispiel sowas wie Einnahme von Wachstumshormonen, ohne dass das irgendwie ärztlich abgeklärt ist, aber auch zum Beispiel recht abstruse Praktiken, wie zum Beispiel mit einem Hammer gewisse Mikrofrakturen in Gesichtsmuskeln zu erzeugen, um somit zum Beispiel eine stärkere Ausprägung bestimmter Gesichtspartien zu bekommen. Und Softmaxing auf der anderen Seite kann halt sowas beschreiben wie extrem routinierte, strukturierte Workout-Routinen, aber auch zum Beispiel das Kauen von bestimmtem sehr harten Kaugummi, um eben stärkere Kieferpartie zu bekommen. Und das Thema setzt sich so ein bisschen zusammen aus verschiedensten Aspekten, sowohl aus der Fitnesskultur, aus so, ich sag mal, Mainstream-Social-Media-Trends, aber, und das ist hier, glaube ich, besonders relevant, eben auch Aspekten aus der sogenannten Inselkultur aus dem Internet. Denn letztlich ist die Grundlage beim Luxmaxing quasi der Aufstieg auf einer soziosexuellen Hierarchie quasi. Auf dieser Hierarchie werden Menschen eben bewertet nach ihrem Aussehen. Sie werden quasi also ganz klar in Ränge eingeteilt, je nachdem, wie attraktiv sie eben auf dieser Skala sind. Und durch Softmaxing oder Hardmaxing geht es quasi jetzt hier um den Aufstieg auf diesen auf dieser Ratingskala. Und genau diese Grundannahme, genau diese pseudowissenschaftliche Basis, die kennen wir eben aus sehr dunklen Internetforen, wo Menschen, die Frauen hassen und die eben immer wieder quasi die fehlende Freundin, fehlende sexuelle Erfahrung quasi so als ihr zentrales Motto haben. Das heißt, wir sehen eine Verbindung eben von Luxmaxing zu diesen dunklen Online-Foren.
Und du hast dazu eine internationale Studie veröffentlicht. Das war ein großer Teil davon. Auf was habt ihr euch extrem fokussiert bei dieser Studie?
Genau, also vielleicht kurz zur Studie, was da ganz interessant ist. Und das hört sich jetzt vielleicht erstmal ein bisschen technisch an. Ich glaube, man kann es aber dann doch recht einfach auch erklären. Wir haben uns Hashtag Co-Occurrences angeschaut. Also wir haben geschaut, Hashtags erlauben quasi auf TikTok Nutzern Themen miteinander zu verbinden. Also ich kann zum Beispiel einen Hashtag wie irgendwie Hashtag Summer verbinden mit dem Hashtag Ocean und dann irgendwie mein Video dazu posten, wie ich zum Beispiel irgendwie im Meer schwimmen bin. Und dadurch kann ich aber auch den Algorithmus beeinflussen und die Wahrscheinlichkeit erhöhen zum Beispiel, dass Nutzer, die sich mit einem bestimmten Thema, also zum Beispiel mit dem Thema Summer beschäftigen, dann auch Videos, die mit Hashtag Ocean getaggt sind, zum Beispiel bekommen. Und wieso ist das relevant? Wenn man sich die größere Luxmaxing-Infrastruktur auf TikTok anschaut, dieses ganze Ökosystem, was da entstanden ist, dann können wir quasi nachvollziehen, wie Luxmaxing-Videos Menschen eventuell in ihre Feeds gespült werden. Dabei muss man sagen, es bleibt natürlich eine Blackbox. Also wir können nicht direkt in den Algorithmus von TikTok schauen. Aber durch solche Hashtag-Überschneidungen können wir zum Beispiel gewisse Muster nachbilden. Und wir sehen hier zum Beispiel, dass extrem Fitness-Content anfällig ist eben für Luxmaxing, was ja auch so ein bisschen auf der Hand liegt natürlich als Selbstoptimierung. Aber wir sehen auch immer wieder, dass so, ich sag mal, Mainstream-Memes, also so lustige Internetformate quasi immer wieder aufgegriffen werden, mit Luxmaxing verknüpft werden. Und wir können letztlich durch eine Netzwerkanalyse über 170.000 Videos hinweg quasi bestimmte Verbreitungsschemata aufzeichnen. Wir können aber auch nachprüfen, okay, wer ist das eigentlich, der diesen Content verbreitet? Wir können aber auch zum Beispiel nachprüfen, und das finde ich an dieser Stelle vielleicht nochmal besonders interessant, wir sehen auch zum Beispiel, okay, versuchen vielleicht Rechtsextreme mit ihren Hashtags hier Luxmaxing so ein bisschen zu kapern. Und wir sehen zum Beispiel auch, dass diese Hardmaxing-Praktiken, die ich am Anfang erwähnt habe, die sehen wir auch mit dedizierten Hashtags. Und wir sehen, dass diese dedizierten Hashtags, wie zum Beispiel Bone Smashing, also das bewusste Brechen von Knochen, um eben die Gesichtsstruktur zu ändern. Wir sehen, dass diese dedizierten Hashtags zusammenhängen mit anderen Fitness- und Looksmaxing-Hashtags, was wiederum zeigt, Nutzer, die quasi einfach nur mit diesen harmloseren Videos in Kontakt sind, können eben auch diese sehr, sehr toxischen Hardmaxing-Inhalte in den Algorithmus gespielt bekommen.
Das heißt, wir bewegen uns im Social-Media-Bereich, dadurch natürlich die Zielgruppe der Looksmaxer relativ jung, vermute ich mal. Was ist das für eine Blase, die da auf Social Media abgeht?
Also erstmal vielleicht, es ist leider in meinen Augen keine Nische mehr, sondern eine sehr große Blase. Wir haben über das Jahr 2025 insgesamt 7,6 Milliarden Aufrufe auf Looksmaxing-Videos gefunden. Wir sehen, dass es circa 55.000 Creator gibt, also Leute, die eben gezielt Looksmaxing-Videos erstellen oder zumindest diese Hashtags nutzen. Dazu muss man sagen, das ist unser Datensatz. Das wahre Phänomen ist wahrscheinlich noch größer. Und wir sehen aber auch immer wieder, dass die Leute, die letztlich in den Kommentaren mit Looksmaxing-Content im Kontakt sind, dass es eben oftmals sehr, sehr junge Menschen sind. Wir sehen hier, dass die Creator, also die Menschen, die Influencer der Szene, dann hat sich nämlich quasi ein dedizierter Stamm von Influencern gebildet, die sind oft etwas älter als das Zielpublikum, die sind oftmals in den Anfang 20 bis Mitte 20, aber viele von den Konsumenten sind halt 13, 14, 15 Jahre alt. Und was mich persönlich auch bei meiner Arbeit teilweise wirklich etwas auch persönlich getroffen hat, ist immer wieder dieses Posten von Selbstaufnahmen von jungen Jugendlichen, teilweise noch Kindern, in eben Kommentaren zu Looksmaxing-Videos, wo sie eben fragen nach einer Einschätzung von wegen, hey, habe ich noch Potenzial, bin ich attraktiv genug? Und die Community, die oftmals darauf dann auch sehr toxisch reagiert, teilweise in manchen Fällen den Kindern oder Jugendlichen sogar zum Suizid rät. Wir sehen also Content, der grundsätzlich auf eine junge Zielgruppe zugeschnitten ist, mit Erstellern von diesem Content, die in der Regel etwas älter sind. Aber man kann generell sagen, also das spielt sich schon sehr viel zwischen, ich sag mal, 14 und 30 ab.
Gut, wenn es da jetzt teilweise sogar um Suizidaufrufe geht, warum wird dann nicht dagegen vorgegangen? Also das ist ja jetzt auch nicht im Darknet irgendwie, sondern das ist für jeden einfach zu erreichen.
Wir betrachten das Ganze unter letztlich einer Theorie aus der politischen Kommunikation, also dieses Mainstreaming von radikalen Inhalten. Das kann man eigentlich darauf runterbrechen, dass man quasi einen toxischen Kern nimmt und dann ganz viel über diesen Kern stülpt und dass man quasi also eine Fassade um diesen Kern aufbaut. Und der Kern bleibt toxisch, aber es besteht quasi eine schöne Fassade drumherum. Diese Suizidaufrufe, von denen ich gerade berichtet habe, die gehen ja in der Regel zum Beispiel nicht von den Videoerstellern aus, sondern das sind halt oft andere Leute, die quasi in den Kommentaren aktiv sind. Und die Videoersteller selbst nutzen zum Beispiel eine Vielzahl von Tricks eben, damit der Content online bleibt. Also wir nennen das Borderline-Content quasi. Also sie testen gezielt Grenzen der Plattform aus, bleiben aber in der Regel unter der Moderationshürde. Das ist zum Beispiel sowas, man nutzt nicht dediziert immer Begriffe aus der Insel-Community, also die zum Beispiel schon aus der Vergangenheit mit Frauenhass in Verbindung gebracht werden, sondern man findet neue Begriffe dafür, man ersetzt quasi die alten Begriffe, man nutzt aber auch sowas wie Dog Whistles, also so Hundepfeifen quasi, also bestimmte Signale, die an Leute, die sich mit dem Thema auskennen, gesendet werden, die andere aber vielleicht nicht so wahrnehmen. Und dann muss man an dieser Stelle aber natürlich auch sagen, dass Looksmaxing ein sehr ambivalentes Phänomen ist und viele Leute natürlich auch einfach den Hashtag Looksmaxing nutzen und einfach nur Fitness-Workouts machen oder sowas so. Und dann ist das natürlich auch generell einfach unter der Moderationsschwelle. Das, was ich jetzt beschreibe, das ist ein Phänomen, was sich besonders eben an der Grenze zur Moderation abspielt, also an der Grenze zu diesem toxischen, besonders toxischen Content, zum Beispiel in Relation zu diesen Hardmaxing-Praktiken oder dann auch eben diese generelle Entwertung von Leben basierend auf Aussehen. Das schwimmt eben alles mit in diesem größeren Looksmaxing-Kosmos, aber es ist nicht der gesamte Kosmos.
Wie lange besteht jetzt dieser Kosmos schon? Also wie jung ist dieses Phänomen?
Das ist gar nicht so einfach zu beantworten tatsächlich, weil generell kann man sagen, Looksmaxing ist ein Begriff, der aus der Inselszene kommt. Und also vielleicht ein Satz dazu, um das einfach einmal einzuordnen, aber Insels haben sich ursprünglich vor allen Dingen auf dedizierten Online-Plattformen, aber auch auf der Internetplattform Reddit in Gruppierungen formiert gehabt. Und sie wurden immer so ein bisschen vereint durch dieses Gefühl, dass die Welt ungerecht ist, weil sie quasi aufgrund ihres Aussehens keine Freundin haben. Es ist so eine extrem fatalistische Grundannahme, dass quasi Genetik alles bestimmt. Also ich komme quasi auf die Welt, ich habe Pech gehabt in der genetischen Lotterie und deshalb bleibe ich quasi als Mann mein Leben lang Single. Und es gibt eben andere Männer, die total erfolgreich sind beim anderen Geschlecht und quasi mit verschiedenen Partnerinnen durchs Leben gehen. Und daraus entsteht quasi so ein Hass auf sich selbst, aber eben auch so ein Hass auf die Welt. Und in dedizierten Inselforen werden dann diese Meinungen halt oft frei geteilt. Die sind oft selbst moderiert. Das heißt, in diesen Foren bleibt quasi fast alles online. Und das ist relevant, weil wir den Begriff Looksmaxing ursprünglich eben aus diesen Foren kennen. Und hier, interessanterweise, wurde er aber in der Regel eher belächelt. Also, weil Incels ja so sehr davon überzeugt sind, dass alles eigentlich genetisch bestimmt ist, war Looksmaxing eher sowas, worüber man sich so ein bisschen lustig gemacht hat, was man nicht als, validen Weg gesehen hat, um eben dem Inselsein zu entfliehen. Es gab Subgruppierungen von Incels, die das anders gesehen haben, die zum Beispiel dedizierte Online-Foren gegründet haben, die sich mit Looksmaxing beschäftigt haben. Aber es blieb alles in der Nische. Es waren alles Nischenforen mit immer ein paar tausend Mitgliedern vielleicht. Und ab, ich würde schätzen, so 23, 24 kam der Content dann mehr und mehr eben auf TikTok. Es haben sich mehr und mehr Influencer quasi gebildet. Es gab mehr und mehr diese ich sag mal, TikTok ist einfach eine sehr schnelllebige Plattform, wo Ästhetik einfach sehr im Vordergrund steht. Looksmaxing bietet sich einfach an, um diese typischen schnellen Edits irgendwie zu erstellen, die generell auch vom Algorithmus belohnt werden. Und 2025 war dann das Jahr, wo Looksmaxing halt wirklich komplett durch die Decke gegangen ist, mit, wie gesagt, 7,6 Milliarden Views. Und es ist mittlerweile, es ist keine Nische mehr. Es ist wirklich mittlerweile ein großer Bestandteil dieser Plattform. Und es ist halt interessant, weil wir diese Kontinuität quasi ziehen können aus diesen sehr dunklen Online-Foren bis eben jetzt auf TikTok quasi.
Incel, das Wort, setzt sich ja, glaube ich, aus zwei Wörtern zusammen. Wo kommt es her?
Genau, Incel besteht eben aus den beiden englischen Wörtern involuntarily celibate, also quasi unfreiwillig im Zölibat lebend. Anders als das existierende Zölibat ist eben da die Idee, dass sich nicht frei dazu entschieden wird, quasi so zu leben, sondern dass Frauen quasi letztlich schuld daran sind, weil sie eben den Incels quasi romantische Nähe verweigern. Und ganz ursprünglich wurde der Begriff mal in einem, glaube ich, kanadischen Online-Forum in den 1990ern eingeführt. Also schon wirklich lange her. Tatsächlich damals auch von einer Frau, das ist ganz interessant. Das war, ich glaube, sie hieß Alana und hat so ein Projekt gestartet für einsame Singles quasi. Und das soll so ein bisschen so eine Selbsthilfegruppe sein. Und es war frei eigentlich von Hass, sondern es ging einfach nur darum, Menschen, die Schwierigkeiten haben, Partner zu finden, halt irgendwie Hinweise zu geben. Ja, und leider hat sich mittlerweile halt diese Identität sehr gewandelt. Es ist mittlerweile ein Begriff, der quasi eben hauptsächlich Männer in diesen sehr hasserfüllten Online-Plattformen beschreibt und mit dieser Ursprungsidee eigentlich von damals nichts mehr gemein hat.
Ja, jetzt vorhin hast du gesagt, das beginnt eigentlich so ein bisschen in der Pubertät. Also 13, 14, 15 sind Kinder schon, die damit in Berührung kommen. Wie sieht das aus bei den Looksmaxing im Alltag? Wie kommen die dahin und wie nehmen die das praktisch auf?
Ja, also wie kommen sie dahin? Zum einen natürlich durch den Algorithmus. Das ist ja auch so ein bisschen das, was unsere Studie zeigen kann. Also durch einfach das Schauen von Videos zum Beispiel mit Themen, die nicht unbedingt einfach was damit direkt zu tun haben müssen, aber die zumindest auf einer strukturellen Ebene verknüpft sind, kann es zum Beispiel passieren, dass mir Looksmaxing-Videos vorgeschlagen werden. Klassisch wäre zum Beispiel, ich schaue Fitness-Content. Vielleicht schaue ich aber auch Content, einfach Humor-Content oder sowas, so und dann rutscht mir eben so ein Looks-Maxing-Video in den Feed. Diese Looks-Maxing-Videos sind natürlich auch so gestaltet, dass sie halt einfach erstmal Aufmerksamkeit ziehen. Wie gesagt, wir haben attraktive Menschen, schnelle Schnitte, harte Musik im Hintergrund. Also es ist einfach sehr aufmerksamkeitsziehend. Und dann schaue ich mir diese Videos an. Und der Algorithmus, gerade bei TikTok, ist natürlich hochsensitiv. Also ich meine, die Plattform ist zu großen Teilen so erfolgreich, weil der Algorithmus einfach so in Anführungsstrichen gut ist. Das heißt, wenn ich quasi mit Looks-Maxing-Content in Kontakt komme und ich zeige bei diesem initialen Kontakt halt einfach Interesse an diesem Content, indem ich mir zum Beispiel, ich klicke auf den Ersteller des Videos vielleicht, ich gucke mir das Video ein paar Mal an, ich gucke vielleicht mal in die Kommentare. Das ist dann direkt ein Signal für den Algorithmus von wegen, okay, mehr von dem Content quasi. Und so kann es eben passieren, dass ich dann quasi meinen Algorithmus vielleicht auch ungewollt eben in diese Richtung steuere. Also das wäre jetzt zum Beispiel, wie das dann konkret auf den Social-Media-Plattformen passieren kann. Aber mittlerweile ist das Phänomen so groß geworden, dass Looks-Maxing auch einfach auf dem Schulhof natürlich begegnen kann. Also das ist mittlerweile nicht mehr nur auf die Social-Media-Plattformen bezogen. Und es ist mittlerweile sogar so groß, dass ja dieses Akronym Maxing quasi auch in Teile der Mainstream-Sprache, sage ich mal, eingeflossen ist. Das heißt, es geht eben nicht nur um Social Media, sondern es geht auch um Schulen. Es geht auch um Kontakt mit Gleichaltrigen, wo natürlich dieses Thema auch einfach präsent ist.
Ja, Schulen oder auch einfach Social Media konsumieren am Handy im eigenen Bett. Das sind, oder im Kinderzimmer, das sind Plätze, wo Eltern eigentlich relativ wenig Zugriff haben oder das relativ wenig überprüfen können. Auf dem Schulhof erst recht nicht. Und im Kinderzimmer, wenn sich das Kind dafür 2 Stunden sagt, ich zocke jetzt oder sowas, dann werden die Eltern dann auch nicht direkt daneben stehen die ganze Zeit. Was können erste Anzeichen für Eltern sein, dass ihr Kind vielleicht von Looks-Maxing betroffen ist?
Zum Beispiel, ich würde sagen, gewisse sprachliche Veränderungen, also das wäre ein sehr klares Anzeichen. Es gibt dann zum Beispiel so abstruse Konzepte wie im Looks-Maxing, sowas wie Hunter-Eyes und Prey-Eyes, also irgendwie Jägeraugen und Beuteaugen und sowas. Es gibt ganz viele dedizierte so pseudowissenschaftliche Termini für irgendwie verschiedene, also teilweise auch tatsächlich die wissenschaftlichen Begriffe, aber eben teilweise dann auch so aus der Inselkultur entlehnte Begriffe, die zirkulieren. Also da kann es auf jeden Fall sprachliche Auffälligkeiten geben. Ich sage aber auch zum Beispiel sowas wie einfach so eine Hyperfixierung auf das Aussehen. Ich meine, das ist auch ein Stück weit normal in der Pubertät. Aber ab dem Punkt quasi, wo es toxisch wird, wo ich anfange, mich quasi nur in Bezug zu anderen zu sehen, an dem Punkt ganz klares Indiz wäre natürlich auch, ich sag mal, Betrachtung von anderen auf Rating-Skalen, also indem ich zum Beispiel anderen Menschen numerische Werte zuschreibe und sage, okay, irgendwie der ist eine 4 oder sowas und vielleicht auch noch anfange, sogar diese Ränge auch zu nennen, die Looks-Maxing-Kultur hervorgebracht hat. Das sind dann sowas wie High-Tier-Normie, Low-Tier-Normie, also alles so sehr abstruse Begriffe, englischsprachige Begriffe, die quasi in dieser Szene dafür verwendet werden. Aber das wären für mich alles klare Indizien. Und ja, auch, ich sag mal, natürlich auch irgendwo dieses Beginn von gewissen Praktiken oder sowas. Man kann sich zum Beispiel dieses türkische, also es ist oft türkisches Kaugummi, was halt extrem hart ist, bewusst hart ist quasi, um eben diese Kieferpartien zu trainieren. Das ist ja auch ein sehr klares, eindeutiges Zeichen natürlich, wenn mit sowas begonnen wird. Aber ich würde sagen, die ersten Anfangszeichen sind, glaube ich, sprachliche Veränderungen, aber auch so Veränderungen in der Wahrnehmung des eigenen Selbst und der Wahrnehmung von anderen Menschen, eben alles gefiltert sehr durch diese Linse, Aussehen ist alles. Und sowas äußert sich dann auch im Gespräch mit den Kindern. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das komplett keinerlei Anzeichen zeigt.
Ja, also Aussehen, ich meine, klar, wir erinnern uns, glaube ich, alle so ein bisschen an unsere Pubertät zurück. Wenn du da einen Pickel im Gesicht gehabt hast und vor die Schule gegangen bist, dann ist auch erstmal für dich als Pubertärer eine halbe Welt untergegangen. Das ist natürlich unfassbar schwierig, da auch den Grad zu finden. Für Eltern, wie können die sich jetzt informieren, ne? Weil wie gesagt, der Grad ist sehr, sehr schwierig und wir haben jetzt so ein paar Begriffe genannt, die damit eine Rolle spielen. Aber man muss ja sich irgendwie mit der Sache auch vertraut machen können, weil ab wann ist das auch körperlich zu sehen, sage ich jetzt mal. Wir haben vom Hardmaxing auch gesprochen, wo sich tatsächlich Jugendliche oder Kinder Gesichtsknochen mit kleinen Hämmerchen zertrümmern. Ist das dann auch äußerlich irgendwann wahrnehmbar? Weil wenn man sich selbst im Gesicht verletzt, ne, dann normalerweise würde man ja sagen, ach, keine Ahnung, ich brauche einen Verband oder so.
Ja, also Hardmaxing-Praktiken sind dann in der Regel ab einem gewissen Punkt auch äußerlich sichtbar. Es gibt da den viral gegangenen Fall von einem Lux-Maxing-Influencer aus den Vereinigten Staaten, der irgendwann mit so einer dicken Beule am Kinn quasi rumgelaufen ist, weil einfach, dass das Hardmaxing quasi schiefgegangen ist und sein Körper da nicht sehr zufrieden damit war, dass er eben versucht hat, da quasi seine Knochen anzubrechen. Grundsätzlich gibt es mittlerweile einige gute Inhalte und Reportagen auch im Internet, die einem, sag ich mal, die Grundzüge vermitteln, von dem, worum es da eigentlich geht. Ich würde auch immer empfehlen, generell einfach Interesse dafür zu zeigen, was das Kind am eigenen Handy macht. Ich bin mir sicher, das machen auch ganz viele Eltern schon. Also das, aber ich würde es trotzdem in diesem Kontext nochmal dediziert sagen, weil, und das haben wir auch schon angeschnitten, aber weil Lux-Maxing-Content eben so gut getarnt ist. Also weil wir eben diesen toxischen Kern haben und dann ganz viel harmlose Sachen, die quasi da drauf gebaut sind. Und das heißt, wenn man einfach nur mal kurz irgendwie aufs Handy-Display vom Kind vielleicht schaut, dann sieht man vielleicht nur einen sehr muskulösen Mann, der im Fitnessstudio steht. Und um diese toxische Seite quasi zu fassen, braucht es halt mehr. Muss man quasi das komplette Video sehen, muss man vielleicht 2-3 Videos von dem Ersteller sehen oder sowas. Und muss man vor allen Dingen diese Community so ein bisschen verstehen. Also man muss die Begriffe, die Community verwendet, verstehen. Und ja, ich glaube, das ist extrem relevant. Und da gibt es mittlerweile, es hat eine Weile gedauert, aber mittlerweile gibt es auch ein paar gute Reportagen und Online-Artikel darüber.
Wir sind da ja auf jeden Fall jetzt nicht mal politisch, sondern einfach in einem extremistischen Bereich. Die zeichnen sich immer dadurch aus, dass sie oft sehr überzeugend sind. Ja? Und wenn ich jetzt als Elternteil an die Sache rangehe, würdest du sagen, dass es wirklich nur zielgruppenmäßig Jugendliche und junge Erwachsene oder können da auch, wenn sich Eltern damit beschäftigen und lange damit beschäftigen, die vielleicht auch da reinfallen?
Also ich bin Psychologe und es gibt wieder und wieder bestätigte psychologische Forschungsergebnisse, dass zum Beispiel Menschen grundsätzlich symmetrische Gesichter attraktiver bewerten als asymmetrische Gesichter. Damit will ich sagen, es ist nicht falsch zu sagen, Aussehen hat einen Einfluss darauf, wie man von anderen Menschen wahrgenommen wird. Es ist auch nicht zwangsläufig falsch zu sagen, dass Aussehen, auch wenn es nicht so sein sollte, natürlich vielleicht auch irgendwie mein Chef unterbewusst irgendwie beeinflussen kann, wenn es darum geht, wer eine Beförderung bekommt oder nicht. Ich glaube, es ist also wichtig, auf der einen Seite zu sagen, okay, es ist nicht alles direkt falsch, was in dieser Szene behauptet wird, denn das Problem ist halt einfach nur, dass diese Szene sich dann solche Forschungsergebnisse nimmt und dann quasi diesen ganzen toxischen Inselunterbau quasi daran baut und quasi dann diese Forschungsergebnisse aus dem Kontext reißt, um quasi da ihre Weltsicht letztlich mit quasi zu betreiben. Und ich glaube, die Gefahr, dass das Eltern, wenn sie sich mit dem Content beschäftigen, quasi auch in diese Weltsicht fallen, die sehe ich nicht so, weil meiner Meinung nach viel von diesem Content wirklich auf die Zielgruppe zugeschnitten ist. Also ich glaube, wenn man so mit Anfang, Mitte 30 oder in den 40ern sonst was sich diesen Content anschaut, dann ist es einfach irgendwo auch so ein bisschen so eine gewisse Reizüberflutung. Und absurd, genau. Ich glaube auch, wenn man einfach schon so ein bisschen, es wird ja sehr, sehr viel gespielt mit fehlendem Selbstbewusstsein. Und wenn man als Mensch, glaube ich, mitten im Leben steht, Kinder hat, Job, Haus, Familie, sonst was, dann ist quasi nicht dieser Nährboden da, auf den das fällt. Es ist so ein klassischer Fall für mich ist, man ist irgendwie als Teenager, man hat seine, man ist zum ersten Mal groß verliebt irgendwie und dann ist das aber so ein unglücklich verliebt sein und sie fühlt das halt eben nicht und dann ist sie vielleicht danach noch irgendwie mit einem Klassenkamerad ein halbes Jahr später zusammen irgendwie, der ganz anders aussieht als ich. Und das ist so eine klassische Situation, auf die dann Luxmaxchen quasi fällt, dass der Nährboden ist quasi da für irgendwie, hey, irgendwas stimmt nicht mit mir, wieso mag sie mich nicht, wieso mag sie ihn? Und dann kommt Luxmaxing dazu. Und ich glaube, für dich, mich und andere Menschen, die quasi schon so ein bisschen Erfahrung auch einfach durchs Leben gesammelt haben quasi, da ist dieser Nährboden einfach nicht so da. Da ist dieses Selbstbewusstsein, was ausgenutzt wird, das ist dann nicht so da.
Jetzt um den nächsten Schritt zu gehen, ich sage jetzt mal, ein Elternteil hat erkannt, dass ihr oder sein Kind in dieser Luxmaxing-Blase drin ist. Was sind denn meine nächsten Schritte, die ich gehen kann?
Sehr gute Frage. Ich glaube, zum einen, und ich weiß, das sagt sich sehr einfach und ist dann in der Realität deutlich schwieriger, aber ich glaube, Konfrontation ist sehr schwierig, weil also das ist zum Beispiel bei den Incels, es ist immer so dieses klassische Weltbild, sie nennen es die Normies, also quasi die Nicht-Incels quasi, die verstehen uns eh alle nicht. Die verstehen einfach nicht, wie sich das anfühlt, die verstehen nicht, was wir tun. Und klar sind die gegen uns, aber das ist einfach Teil der Sache. Und im Luxmaxing ist dieser Aspekt nicht ganz so krass, aber er spielt natürlich auch irgendwie mit. Und ich glaube, die Gefahr ist einfach, wenn es da zu schnell quasi zu einer Konfrontation führt, dass das einfach Luxmaxing quasi da auch schon diese Verteidigungsstrategie quasi hat, von wegen, die nicht Teil dieser Community sind, die verstehen das halt auch einfach nicht. Und ich glaube, es ist wichtig, einfach ehrliche Gespräche darüber zu führen, dass das Aussehen natürlich ein Faktor ist und dass es auch nicht falsch ist, Sport zu machen. Es ist auch nicht falsch, irgendwie darauf Wert zu legen, irgendwie, wie trete ich auf, wie kleide ich mich, weiß ich nicht, wie rasiere ich mich vielleicht oder sowas. Also, dass man zum einen vermittelt, ja klar ist es wichtig, dass du einen guten Eindruck machst, aber da gehört so viel mehr dazu. Da gehört dein Humor dazu, da gehört deine Ausstrahlung dazu, da gehört deine Persönlichkeit dazu. Und im ganz krassen Fall, also das würde ich jetzt aber wirklich nur sagen für vielleicht ein paar Prozent von Leuten, die schon ganz weit dann auf dieser Luxmaxing-Pipeline sind, kann natürlich dann auch eine kognitive Verhaltenstherapie irgendwann sehr wirksam sein. Das ist wieder der Psychologe in mir, aber letztlich sind es natürlich Denkschemata, die wir da einfach haben. Es sind Annahmen über mich selbst, über die Welt und über die Zukunft quasi, die halt alle mehr und mehr toxisch werden. Und wenn Eltern das alleine quasi nicht schaffen, diese Schemata zu durchbrechen, dann ist da natürlich so eine Restrukturierung, wie sie eben in einer kognitiven Verhaltenstherapie stattfindet, vielleicht sehr, sehr hilfreich. Aber wieder, also das ist wirklich nur dann in den extremsten Fällen notwendig.
Du hast auch vorhin gesagt, Schulhof ist auch so ein Thema, ne? Das bildet sich dann auch unter Freunden, ne? Wenn man in einem Freundeskreis ist. Ja, wenn man in einem Freundeskreis, der nicht ganz so beliebt ist in der Klasse zum Beispiel, ne? Der sich dann da auch irgendwie vielleicht in diese Bubble einfängt. Schulhof ist Bereich der Schule. Können wir auch an den Schulen sensibilisieren zu dem Thema?
Sehr, sehr gute Frage. Ich denke ja. Also ich glaube, ich habe vor ein paar Tagen eine Anfrage zum Beispiel bekommen von einer Schulklasse, die in Heilbronn quasi eben so eine Fortbildungsmaßnahme zu dem Thema machen wollen. Und das hat mich extremst gefreut, einfach dass da diese Aufmerksamkeit quasi auf diesem Thema drauf ist. Und ich glaube, dass es, ich glaube, man sieht an der Stelle halt auch, wie wichtig das ist, wahrscheinlich Lehrer zu haben, die einfach auch vielleicht noch so eine Grundverständnis haben für vielleicht die Probleme und die ihre Schüler vielleicht eben auch beeinflussen, die vielleicht auch noch so ein bisschen dran sind an dieser Internetkultur. Damit möchte ich nicht sagen, dass ältere Lehrer das natürlich nicht machen können, aber es ist vielleicht ein bisschen einfacher für die jüngeren Kollegen, die halt irgendwie noch einfach auch ein bisschen mehr dran sind an dem Internet und der Kultur, die sich da eben auch abspielt. Und meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass vielleicht mit solchen Formaten, der Begriff ist immer ein bisschen abgedroschen, aber dass man schon irgendwie Multiplikatoren vielleicht ausbilden kann. Also dass das dazu führt, dass wenn eben bei manchen Kindern dann quasi bei so einer Veranstaltung, wo man eben darauf hinweist, hey, erstens seid ihr mehr wert als nur euer Aussehen und zweitens ist da ein sehr, sehr toxischer Kern einfach, der dahinter steckt, dass man eben mit solchen Veranstaltungen sensibilisieren kann und vielleicht dann eben auch Schüler hat, die auf dem Schulhof sich auch gegen diesen Diskurs und dieses Narrativ stellen und sagen, hey, es ist nicht so einfach und zeig mir nicht dieses Video von diesem Influencer, der möchte in der Regel einfach nur dein Geld haben am Endeffekt. Dem ist das egal, wie du aussiehst und ob du eine Freundin hast oder nicht, sondern es geht einfach nur darum, dass er quasi dir ein Programm verkaufen möchte. Und das sehe ich als ein wichtiger Punkt, also so ein bisschen dieses Thema auch in die Schulen zu tragen, aber quasi auf eine sensibilisierende Art und Weise.
Ja, inzwischen muss man ja mit den Kindern auch kindergerecht sprechen oder jugendlichengerecht, ne? Das schaffen dann auch auf viele nicht und vielleicht ist das auch was wir für die Zukunft da mitnehmen können. Christopher, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, wir können da ein bisschen ja das auch in die Welt raustragen, dass es ein Thema ist, dass es und dass auch Eltern und Schulen auch was dagegen machen können. Vielen Dank dir.
Sehr gerne, vielen Dank.